Heute Morgen möchte ich mit einer ganz simplen Frage starten. Und die Frage ist schlicht und ergreifend die: Welchen Unterschied siehst du in diesen beiden Booten? Wenn du dir die Bilder anschaust, dann siehst du zwei kleine Boote. Die haben die gleiche Farbe, die sind in etwa gleich groß, die sind ungefähr im gleichen Gewässer. Und man könnte denken, das ist doch eigentlich das Gleiche. Wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, nein, da gibt es doch einen Unterschied. Jetzt ist die Frage wirklich simpel. Wenn du hinschaust, wirst du merken, das linke Boot ist ein Ruderboot. Das sieht man, da gibt es die Aufnahmen für die Ruder und du siehst kein Steuerrad, du siehst keinen Motor. Beim rechten Boot ist das leicht zu erkennen. Jetzt könnte man sagen, komm, Stephanus, der Unterschied ist nicht so groß. Jeder von euch, der schon mal gerudert ist, weiß doch, der Unterschied ist riesig. Bei dem einen Ruderboot musst du menschlich alle Kraft anstrengen, um überhaupt vorwärts zu kommen. Bei dem anderen gibt es eine Kraft von außen und die bewirkt, dass du ganz einfach vorwärts kommst. Wenn man diese zwei einfachen Bilder gegenüberstellt, dann ist das ein gutes Bild dafür, wie das Leben mit dem Heiligen Geist und ohne den Heiligen Geist aussieht. Oder wie ein Leben aussieht, wo man zwar weiß, es gibt den Heiligen Geist, aber die Kraft eigentlich nicht nutzt. Und ein Leben, wo man sich voll und ganz auf den Geist Gottes verlässt. Arthur hat es schon angekündigt, ich möchte gerne mit euch heute Morgen die Offenbarung mal vor allem mit diesem Blick betrachten. Was wird uns dort über den Geist Gottes eigentlich gesagt? Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie deine Beziehung zum Heiligen Geist ist. Und jetzt meine ich erstmal Folgendes. Jeder von uns ist irgendwie mit einer Frömmigkeit aufgewachsen. Und vielleicht bist du so aufgewachsen, dass man den Heiligen Geist total vernachlässigt. Also der Heilige Geist ist eigentlich ein S. Es ist eine Sache. Man darf gar nicht so viel drüber reden und erst recht nicht zu ihm beten und am liebsten überhaupt nicht zu sehr darauf fokussieren. Vielleicht bist du auf der anderen Seite aufgewachsen, wo es nur um den Heiligen Geist geht. Immer geht es um die Gaben des Geistes, den Heiligen Geist und nichts anderes gibt es überhaupt noch zu bereden als den Heiligen Geist. Wir sind unterschiedlich aufgewachsen. Viel spannender wäre aber die Frage, welche Rolle spielt eigentlich der Heilige Geist in deinem Alltag? Wie beeinflusst er dein Leben ganz konkret? Wenn wir die Offenbarung studieren, dann fallen zwei Dinge auf. Erstens, du liest relativ viel über Gott den Vater und Jesus den Sohn. Relativ wenig über den Heiligen Geist. Es fällt aber zweitens auf, der Heilige Geist spielt eine überraschend wichtige Rolle im letzten Buch der Bibel. Und heute Morgen ist mein Gebet, dass Gott uns durch die Offenbarung die Augen dafür öffnet, dass der Heilige Geist oft im Hintergrund wirkt, aber doch das entscheidende Element im Leben als Christ ist. Denn wenn man die Offenbarung liest, dann werden verschiedene Dinge über den Heiligen Geist deutlich. Das Erste, was klar wird, ist Folgendes. Der Heilige Geist ist Gottes Wirken in dieser Welt. Also der Heilige Geist steht dafür, dass Gott mitten im Hier und Jetzt wirkt. Ich weiß nicht, ob du die Offenbarung schon mal am Stück gelesen hast. Du wirst über eine Formulierung immer wieder stolpern. Viermal heißt es die sieben Geister Gottes. Ich will mit euch diese vier Stellen mal anschauen, weil das spannend ist und die Frage ja kommt, ja, was meint das eigentlich? Das beginnt schon ganz am Anfang der Offenbarung, wenn man sich anschaut, Offenbarung 1, Vers 4 und 5. Dort steht, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Also das ist so eine ganz typische Grußformel, die hier gebraucht wird, wo die Trinität genannt wird. Also Gott, der Vater, wird beschrieben, der da ist, der war und der kommt. Jesus wird in Vers 5 explizit genannt. Und dann heißt es zwischendrin, und von den sieben Geistern. Also der Heilige Geist ist irgendwo Teil von Gott. Das geht weiter, wenn man Offenbarung 3, Vers 1 liest. In Offenbarung 3, Vers 1 steht, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Wir wissen, Offenbarung 3, da spricht Jesus. Und hier wird gesagt, Jesus hat die sieben Geister Gottes. Also irgendwie hängt Jesus mit den sieben Geistern Gottes zusammen. Offenbarung 4, Vers 5. Und von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Vielleicht erinnerst du dich, Offenbarung 4, wir gucken in den Thronsaal Gottes. Und jetzt wird hier gesagt, die sieben Geister Gottes sind direkt dort. Und das letzte Mal, wo die sieben Geister Gottes vorkommen, ist Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Also hier wird deutlich, der Heilige Geist wird in der Offenbarung so beschrieben. Es sind die sieben Geister Gottes. Wenn es dir wie mir geht, frage ich mich, Johannes, warum sagst du das nicht einfach? Warum sagst du nicht einfach, der Heilige Geist ist damit gemeint? Es gibt zwei Antworten darauf. Das eine ist die hohe Bedeutung von Zahlen für die Offenbarung und das andere die hohe Bedeutung des Alten Testaments. Denn wenn ihr mitgezählt habt, ich habe das schon gesagt, viermal kommt das vor, dass der Heilige Geist als die sieben Geister Gottes beschrieben wird. Jetzt muss man wissen, die Zahl 4 steht in der Offenbarung sehr häufig für die Schöpfung, meint also das, was geschaffen ist. Und jetzt wird gesagt, diese sieben Geister, 5 Vers 6, sind ausgesandt über die ganze Erde. Also die sieben Geister, der Fokus ist, das ist das Wirken Gottes in dieser Welt. Und 7 steht in der Offenbarung für Vollständigkeit. Also nicht Gott wirkt ein bisschen, sondern Gott wirkt massiv und vollständig hier und jetzt in dieser Welt. Das ist schon spannend mit den Zahlen. Aber noch spannender ist, wenn man schaut, warum und was das Alte Testament damit macht. Denn diese Formulierung, die sieben Geister Gottes, ist eine doppelte Anspielung. Einmal an Sacharja 4 und an Jesaja 11. Guckt mal, in Sacharja 4 heißt es in Vers 10 so, dort ist von den sieben Augen des Herrn die Rede und diese sieben Augen schweifen über die ganze Erde. Ihr seht, so ähnlich wie die Formulierung in der Offenbarung, aber der Kernvers in diesem Kontext ist Vers 6 und den kennen viele von uns, denn dort sagt Gott Folgendes, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Also der Fokus ist, es geht nicht um die Kraft von uns, es geht nicht um den Verstand von uns, sondern das Entscheidende, das Wichtige ist der Geist Gottes. Und Johannes spricht von den sieben Geistern, um seinen Lesern deutlich zu machen, Leute, das meine ich damit. Das ist im Hintergrund, aber der Heilige Geist ist das Entscheidende. Die zweite Anspielung ist an Jesaja 11. Jesaja 11 kennen viele von uns, ist ja eine Verheißung auf den Messias. Und dort wird der Geist Gottes mit 7 Attributen beschrieben. Guckt mal, Jesaja 11, Vers 1, und es wird ein Spross hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. 7 Beschreibungen, was der Geist Gottes eigentlich ist. Und es ist die Furcht des Herrn, es ist die Weisheit Gottes, die Erkenntnis Gottes, es ist die Stärke Gottes. Und auch hier merkt ihr, das Alte Testament macht deutlich, entscheidend ist das Wirken dieses Geistes. Und die Offenbarung öffnet uns die Augen für folgende Wahrheit. Gott wirkt heute im Hier und Jetzt vor allem durch eins, durch seinen Geist. Wenn ihr darüber nachdenkt, wo ist Gott der Vater? Die Bibel sagt, Gott der Vater ist im Himmel und sitzt auf dem Thron. Wenn man darüber nachdenkt, wo ist eigentlich Jesus der Sohn? Ja, Jesus kam auf diese Erde, aber zur Himmelfahrt ist er wieder aufgefahren in den Himmel. Also ist es vor allem der Heilige Geist, der hier ist, bei uns, in dieser Welt. Darf ich dich heute Morgen fragen, welche Rolle spielt dann eigentlich der Heilige Geist in deinem Leben? Rechnest du mit dem Wirken des Geistes? Nimmst du ihn wahr? Stehst du morgens auf und bittest Gott, Herr, fülle mich mit deinem Geist für das, was in meiner Familie zu tun ist, was auf Arbeit anliegt, für meine Arbeit in der Gemeinde und für mein Leben heute an diesem Tag? Startest du so in deinen Morgen? Ist Christsein für dich vielleicht nur noch Anstrengung und Pflicht? Ruderboot? Und du musst halt christlich leben? Darf ich dir die Frage stellen, fokussierst du dich wirklich auf den Geist Gottes oder doch auf deine Kraft, deine Erkenntnis, dein Wissen, deine Dinge, die du tust? Jetzt versteht mich nicht falsch. Es ist gut zu lernen, es ist gut zu organisieren, es ist gut, Erkenntnis zu gewinnen und all diese Dinge. Aber entscheidend, und das macht die Offenbarung hier deutlich, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Auch wenn das oft im Hintergrund geschieht. Ich merke das, ihr Lieben, wenn ich darüber nachdenke, wie ich Auto fahre. Jetzt keine Sorge, ich zeige dir nicht, wie ich Auto fahre, aber ich sage euch, was ich mache. Ich überlege kurz, habe ich genug Benzin im Tank? Ich steige ins Auto ein, ich gucke, wie warm ist die Temperatur. Ganz wichtig ist, welche Musik läuft. Ich schaue kurz, kann ich in die Spiegel sehen und gucke, brauche ich Licht, ja oder nein. Ich mache mir um viele dieser Dinge Gedanken. Worüber ich so gut wie nie nachdenke, ist Folgendes. Wie ist eigentlich der Zustand meiner Reifen? Also ist genug Druck drauf? Ist das Profil richtig? Ist die Härte der Reifen noch angemessen? Ich setze mich einfach ein und fahre. Wenn man kurz drüber nachdenkt, muss man sagen, Stephanus, Musik ist gut und kannst du auch drüber reden, was du einschaltest. Auch die Beleuchtung ist wichtig und Spiegel sowieso, Temperatur ja. Aber der entscheidende Punkt für das Fahren des Autos, dort wo die Kraft auf die Straße kommt, ist nun mal ausschließlich der Reifen. Deswegen haben neuere Autos viel mehr Sensorik in Bezug auf die Reifen. Um deutlich zu machen, lieber Fahrer, achtet darauf. Und so ähnlich ist das mit dem Heiligen Geist. Gottes Kraft kommt auf die Straße deines Lebens durch den Geist Gottes. Und deswegen sind wir gut beraten, auf den Geist zu achten und ihn wahrzunehmen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie mache ich das denn? 4 ganz einfache Vorschläge. Erstens, fang doch wirklich deinen Tag mit dieser Bitte an. Mit der Bitte, Herr, fülle mich mit deinem Geist und führe mich durch deinen Geist heute. Zweitens, halte doch regelmäßig inne und sei das nur eine Minute, um auf den Geist Gottes zu hören. Ganz praktisch. Du bist auf Arbeit, du musst eine Entscheidung treffen. Halt eine Minute inne. Drück mal die Stopptaste, um zu hören, Gott, was hast du dazu zu sagen? Es ist gerade schwierig am Essenstisch mit der Familie. Oder es passiert etwas, du bekommst eine Nachricht. Halte kurz inne und versuch zu hören, Gott, was ist deine Perspektive darauf? Drittens, lerne, arbeite und denke so gut du kannst. Aber verlass dich nicht auf deine Kraft. Nicht auf deine Erkenntnis. Es ist der Geist Gottes, der entscheidend ist. Und viertens, ganz praktisch, vertraue auf das Wirken des Geistes, auch wenn es nur im Hintergrund geschieht. Die Offenbarung macht nämlich genau das deutlich. Der Geist Gottes ist das entscheidende Element, das sich aber selten in den Vordergrund schiebt, sondern im Hintergrund passiert. Der Heilige Geist ist das Wirken Gottes in dieser Welt. Die Offenbarung macht ein zweites deutlich. Der Heilige Geist ist das Reden Gottes zu seinem Volk. Wenn du Tabea und mich fragen würdest, liebe Shales, was ist das Wichtigste für eine Beziehung? Also nenne mir die goldene Regel, damit meine Ehe und meine Beziehung gelingt. Ich verspreche dir, meine Frau und ich, wir würden beide aus einem Mund sofort sagen, Kommunikation. Wir würden beide sagen, wenn ihr es gelernt habt zu reden, ehrlich, offen, authentisch, dann könnt ihr alles in eurer Beziehung meistern. Und das ist wirklich unsere Überzeugung. Kommunikation ist das A und O. Wenn du mich fragen würdest oder wenn wir die Bibel fragen würden, was ist das Wichtigste für die Beziehung zu Gott, ist die Antwort die gleiche. Kommunikation. Um eine gesunde Beziehung zu Gott zu haben, müssen wir reden miteinander, müssen wir miteinander kommunizieren. Und genau hier kommt wieder der Heilige Geist ins Spiel. Weil der Heilige Geist, und das macht die Offenbarung deutlicher als viele andere Bücher, ist das Reden Gottes zu seinem Volk. Das beginnt damit, dass, wenn wir die Offenbarung lesen, viermal die Formulierung kommt, Johannes wurde vom Geist ergriffen. Auch hier will ich bewusst mit euch mal diese Bibelstellen lesen. Das beginnt in Offenbarung 1, Vers 10, ganz am Anfang. Am Tag des Herrn, sagt dort Johannes, wurde ich vom Geist ergriffen. Und ich hörte in meinem Rücken eine mächtige Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch und schicke es den sieben Gemeinden. Was passiert hier? Der Geist ergreift Johannes und alles, was wir in der Offenbarung lesen, hat seinen Ausgangspunkt genau darin. Der Geist redet zu Johannes und sagt, schreibe es auf. Und dann entsteht die Offenbarung. Das zweite Mal erscheint das in Offenbarung 4, Vers 2. Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen, schreibt Johannes, und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und so weiter und so fort. Dann kommt die große Thronraumvision, Offenbarung 4 und 5. Wieder das Gleiche. Der Geist kommt zu Johannes, er offenbart ihm etwas, er redet zu ihm und Johannes schreibt es nieder. Offenbarung 17, Vers 3. Und er führte mich durch den Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Und dann kommt die große Vision, die keinen Spaß macht, über die Hure Babylon. Das Muster ist das Gleiche. Der Geist ergreift Johannes und Johannes soll aufschreiben. Und auch die Offenbarung ganz am Ende enthält diese Formulierung. 21, Vers 10. Und er führte mich durch den Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Und dann kommt die grandiose Vision vom neuen Himmel und der neuen Erde. Was passiert hier? Der Geist Gottes spricht zu Johannes und nur deshalb gibt es die Offenbarung überhaupt. Das Spannende ist aber, der Geist redet zu Johannes und jetzt schreibt Johannes das nieder und durch dieses Niederschreiben ist der Geist Gottes immer noch am Reden. Denn der Geist Gottes hat nicht nur damals geredet, er redet noch heute. Das wird vor allem bei den Sendschreiben deutlich. Vielleicht erinnert ihr euch, Kapitel 1 macht klar, Jesus spricht in diesen Briefen an die Gemeinden. Dann ist es aber spannend, dass jedes dieser Sendschreiben so endet. Wer Ohren hat, der höre, nicht was Jesus den Gemeinden sagt, sondern was der Geist den Gemeinden sagt. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch, diese Briefe waren Sendschreiben. Jeden Sonntag, wenn diese Briefe vorgelesen wurden, hat der Geist also erneut geredet. Und zwar jetzt nicht mehr zu Johannes, sondern zu der Kirche. Und hier, ihr Lieben, ist eine Sache, die ganz deutlich und wichtig ist. Was Jesus sagt, ist das Gleiche, was der Geist sagt. Und das ist das Gleiche, was die Bibel sagt. Heute versucht man das auseinander zu dividieren und sagen, ich lebe meinen Glauben mit Jesus, aber ich nehme das mit der Bibel nicht so ernst. Die Offenbarung macht deutlich, nee, was der Geist sagt, ist das Gleiche, was Jesus sagt und das ist genau das, was die Bibel sagt. Und wenn man das Neue Testament liest, ist erstaunlich, dass die Entstehung der Bibel ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Ich lese nur mal 2. Petrus 2, Vers 21, Es muss 2. Petrus 1 heißen, Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist. Also wie ist das Wort Gottes entstanden? Der Heilige Geist hat den Menschen getrieben und geredet. Wenn wir die Offenbarung lesen und fragen, was sagt denn der Heilige Geist, dann ist das immer zwischen Ermahnung, Tadel und Ermutigung und Hoffnung und alles, was es dazwischen drin gibt. Jeder von uns, der Kinder hat, weiß, so funktioniert das. In einer Minute musst du tadeln und ermahnen, in der nächsten Minute musst du sie wieder aufbauen und ermutigen und dann passiert schon wieder was. Und so ist das immer ein Hin und Her, aber das Muster ist immer, dass der Heilige Geist spricht zu seinem Volk. Gott redet durch den Geist zu seinem Volk. Unsere Aufgabe ist es, auf den Geist Gottes zu hören. Hörst du das Reden des Geistes Gottes in deinem Leben? Jetzt mal Hand aufs Herz. Wann war das letzte Mal, dass du wirklich das konkrete Reden Gottes in deinem Leben gehört hast? Wann war das letzte Mal, wo du überzeugt warst, jetzt spricht der Geist Gottes zu mir? Jetzt weiß ich zu gut, das ist manchmal gar nicht so einfach. Was ist der Geist Gottes? Was ist meine Stimme? Was sind meine Gedanken? Und das ist auch nicht so, dass man jeden Tag aufsteht und sagt, oh, ich höre Gott ganz klar und deutlich. Aber wenn das nie passiert, dann müssten wir anfangen nachzudenken. Es ist erst wenige Monate her, da stand ich in unserem Leben an einem Punkt, wo ich eine Entscheidung zu treffen hatte, die wirklich langfristige Auswirkungen haben würde. Und ich war überzeugt davon, ich muss diese Entscheidung treffen. Und ich war hin und her gerissen über Wochen und konnte schlicht und ergreifend diese Entscheidung nicht treffen. Und dann las ich eines Abends, wie schon viele Male zuvor, Psalm 119, Vers 105. Ihr kennt das. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ich wusste schon vorher, das hebräische Wort für Leuchte, das ist nicht ein stadionheller Scheinwerfer, das ist ein kleines Lämpchen. Das leuchtet mir nur gerade den nächsten Schritt aus. Mehr weiß ich nicht. Ich wusste das alles vorher, aber in dem Moment hat der Geist Gottes so deutlich zu mir gesprochen und klar gemacht, Stephanus, du kannst und musst diese Entscheidung jetzt nicht treffen, aber ich gebe dir genügend Licht für den nächsten kleinen Schritt. Und ich habe eine übernatürliche Ruhe in mein Herz bekommen, die Entscheidung nicht zu treffen. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Freund vom Entscheidungen treffen. Aber Gott hat in mein Leben gesprochen, klar gemacht, Stephanus, der nächste Schritt. Letzte Woche habe ich ziemlich deutlich gehört, dass Gott gesagt hat, Stephanus, bete mit deiner Frau einen Monat lang für diese und diese Person. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man den Eindruck hat, Gott spricht so klar und deutlich in mein Leben. Jetzt stehe ich nicht hier vorne als jemand, der sagt, bei mir läuft's. Aber ich ringe mit dir gemeinsam. Erfährst du das? Oder ist es in unserem Leben so laut, dass wir den Geist Gottes gar nicht mehr hören? Wisst ihr, wenn wir Gottes Geist wirklich hören wollen, dann müssen wir aktiv darum kämpfen. Das passiert nicht einfach so. Ich arbeite ja an der Bibelschule. Und die Gebäude sind schon ein bisschen älter. Und das heißt, was Schallschutz angeht, ist das nicht das Beste. Jetzt gerade in Online-Unterrichtszeiten, wenn mein Kollege im Nachbarbüro unterrichtet, höre ich jedes Wort. Und das ist ganz schlecht. Also wenn ich arbeiten will, dann brauche ich Ruhe, ihr Lieben. Das geht überhaupt nicht anders. Und jetzt habe ich zu Weihnachten, da bin ich ja froh, in der Zeit zu leben, in der wir leben. Ich habe zu Weihnachten was ganz Tolles bekommen. Guckt mal, kennt ihr sowas? Das ist ein Kopfhörer mit einem Noise-Canceling-System. Also das ist nicht nur ein Gehörschutz, sondern das Ding macht Folgendes. Das hat 6 Mikrofone und nimmt alles auf an Umgebungsgeräuschen, die zu finden sind. Und dann hat es einen blitzschnellen Prozessor, der rechnet genau das gegenphasige Audiosignal aus Und wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Audio, du kannst Geräusche und Töne auslöschen, indem du genau das Gegenphasige darüber legst. Und er rechnet das blitzschnell aus und setzt das Ding auf. Und wisst ihr, was dann zu hören ist? Nichts. Totenstille. Und dieses Ding, ihr Lieben, brauchen wir für unser geistliches Leben. Wenn wir den Geist Gottes hören wollen, müssen wir aktiv etwas dafür tun. Auch hier drei kurze Vorschläge, die zumindest mir helfen. Ich würde dir raten, schaffe dir täglich Zeiten und Ruhe, wo du kurz hinhören kannst. Und sei es noch so kurz. Wisst ihr, ich kenne den Busy-Alltag und ich kenne das, dass es so schwer ist, mit Kindern, Arbeit und Gemeinde überhaupt Ruhe zu finden. Aber schaffe dir täglich Zeiten der Ruhe. Ohne Musik, ohne Smartphone, ohne Menschen und auch ohne jetzt zu sagen, ich gucke mir eine YouTube-Predigt an. Nee. Nimm dir mal eine Minute oder 5 oder 10 Zeit, wo du ruhig bist. Dein Leben reflektierst und fragst Gott, was meinst du eigentlich dazu? Ich würde zweitens dir ganz nah ans Herz legen, und das verwundert dich nicht, aber Leute, darum geht's, vernachlässige Bibel und Gebet nicht. Wir können den Geist Gottes nicht hören, wenn wir diese zwei Dinge vernachlässigen. Und drittens, erzwinge das Reden des Geistes nicht. Setz dich nicht hin und sag, ich muss jetzt aber ganz klar und deutlich Gott hören. Jesus sagt das selbst, Johannes 3, Vers 8. Der Geist weht, wo er will. Aber die Offenbarung macht deutlich, Gott will zu dir reden. Deine Aufgabe ist es, zu hören. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, was ändert sich eigentlich, wenn jemand Christ wird? Also ich meine so richtig gefragt. Weil mal ganz ehrlich, du wirst Christ und diejenigen von uns, die schon länger Christen sind, wissen das und sündigst trotzdem noch. Du lebst immer noch in einer gefallenen Welt. Und wenn Jesus nicht wiederkommt, dann wirst du auch noch sterben. Also was ändert sich eigentlich, wenn du Christ wirst? Jetzt könnte man hier ganz vieles sagen. Ich will nur 3 Dinge kurz nennen. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann ändert sich vor allem, dass Gott die Schuld vergeben hat. Also das, was dich von Gott getrennt hat, das ist vergeben. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann ändert sich vor allem, dass Gott sagt, ich schenke dir ewiges Leben, den neuen Himmel und die neue Erde und all diese Dinge. Spannend ist, was passiert denn, wenn wir in die Gegenwart schauen? Und die Bibel macht deutlich, was sich vor allem ändert, ist Folgendes. Wenn du Christ wirst, lebt der Geist Gottes in dir. Dann wohnt der Heilige Geist in dir selbst. Und die Offenbarung bestätigt das und fokussiert sich auf eine Sache. Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann steht der Heilige Geist für Gottes Schützen und Bewahren. Gottes Schützen und Bewahren. Wir sind schon mal an der Stelle vorbeigekommen, wo es 5-mal heißt, dass die Gläubigen, das Volk Gottes, in der Offenbarung versiegelt werden. Wenn man das als Parallele nimmt zur Versiegelung des Heiligen Geistes, was in vor allem 1. Korintherbrief und Epheserbrief beschrieben wird, dann wird dort deutlich, also die Offenbarung und das Siegel, was die Gläubigen kriegen, ist der Heilige Geist selbst. Ich lese jetzt nicht alle Stellen mit euch, aber das kommt schon mal in Offenbarung 3, Vers 12 vor. Da wird gesagt, wer überwindet, der bekommt den Namen Gottes an die Stirn geschrieben. Es kommt ganz prominent in Offenbarung 7 vor. Und die 2 Verse möchte ich mit euch gerne mal lesen. Offenbarung 7, Vers 2 und 3. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den 4 Engeln zu, denen gegeben worden war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Hauptaussage, ihr sollt nicht Schaden bringen, bis wir das Volk Gottes versiegelt haben.
Wenn man die Offenbarung weiterliest, Offenbarung 9, Vers 4, so ganz ähnlich. Guckt mal. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen, keinem Grün und keinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn tragen. Also wer wird geschädigt? Diejenigen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn haben. Jetzt könnten wir die anderen Verse noch lesen, möchte ich gerade nicht tun. Fünfmal heißt es in der Offenbarung, dass die Gläubigen mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Auch hier frage ich mich wieder, Johannes, was meint das denn? Zeichen an der Stirn versiegelt mit dem Heiligen Geist? Was soll ich denn damit anfangen? Auch hier hilft wieder das Alte Testament. Denn das ist eine bewusste Anspielung an Hesekiel 9. In Hesekiel 9 geht es um die babylonische Gefangenschaft. Wir sind gerade in dieser Zeit, wo Israel in die Gefangenschaft geführt wird. Und dort werden die Engel beauftragt, dass die wahrhaft Gläubigen ein Zeichen an die Stirn bekommen sollen. Warum? Wer das Zeichen hat, der wird vor dem Gericht Gottes bewahrt werden. Und das Gericht Gottes wird schon im Alten Testament als der Tag des Herrn beschrieben. Und das ist der Hintergrund, weil das klingt ja in der Offenbarung ganz ähnlich. Wer das Siegel Gottes an der Stirn hat, der soll bewahrt werden vor Gottes Zorn. Denn wenn man die Offenbarung liest, dann ist die Hauptaussage die, der Tag des Herrn, der Gerichtstag ist da. Offenbarung 6, Vers 17, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns von Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn. Und dann die große Frage, und wer vermag bestehen? Und bemerkenswert, das nächste Kapitel 7 macht deutlich, wer das Siegel Gottes hat, der wird bewahrt und beschützt. Der Heilige Geist ist Gottes Schützen und Bewahren. Jetzt, wovor bewahrt der Heilige Geist? Es gibt zwei Antworten. Erstens, vor dem Zorn Gottes. Ob wir das jetzt mögen oder nicht. Aber Gott ist so heilig, gerecht und vollkommen und souverän. Er wird alles Böse, inklusive von mir bösen Menschen, vernichten. Und ich brauche Schutz vor dem Zorn Gottes. Die Offenbarung macht deutlich, Stephanos, du hast diesen Schutz, weil du, wenn du an Jesus glaubst, versiegelt bist mit dem Heiligen Geist. Das Zweite, was schützenswert ist, ist Folgendes. Wir leben als gefallene Menschen in einer gefallenen Welt. Also schützt das Siegel des Geistes dich auch vor dem Bösen und all dem, was Gott entgegengesetzt ist. Jetzt Vorsicht. Die Offenbarung sagt nicht, du wirst nie leiden. Die Offenbarung sagt nicht, du wirst nie eine Niederlage erleben. Wenn wir noch mal kurz zu Hesekiel gehen, auch die wahrhaft Gläubigen mussten in die babylonische Gefangenschaft. Auch sie wurden ins Exil verschleppt. Aber dann macht das Alte Testament deutlich, denkt an das Danielbuch. Gott beschützt die Gläubigen in der Gefangenschaft, in dem Leid. Er bewahrt sie, er stärkt sie, er ermutigt sie. Auch als Christen werden wir leiden. Aber der Heilige Geist ist Gottes Schützen und Bewahren. Wenn du und ich, wenn wir dieses Siegel haben, dann werden wir tatsächlich Schlachten verlieren, aber nie den ganzen Krieg. Gott wird uns vor der endgültigen Niederlage bewahren. Vielleicht fragst du dich, wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn aus? Ich leide und trotzdem bewahrt mich Gott. Ich habe vor einiger Zeit die Biografie von Dietrich Bonhoeffer gelesen. Und die meisten von euch werden wissen, Bonhoeffer wurde am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg erhängt. Spannend ist, der Lagerarzt von Flossenbürg, Hermann Fischer-Hüllstrung, schrieb 10 Jahre später über dieses Ereignis, als Bonhoeffer gehängt wurde. Ich lese euch mal nur 2 Sätze vor, die mich tief treffen. Der Lagerarzt schreibt Folgendes. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. Bonhoeffer stirbt in dem Moment. Aber er hat nicht verloren. Er hat nicht die Niederlage erlitten. Er stirbt gottergeben in innigem Gebet. Und jetzt, ihr Lieben, Bonhoeffer ist wieder so ein Beispiel, wo man denkt, das bin ich nicht, ich auch nicht. Aber darum geht es, wenn die Offenbarung sagt, Gott schützt durch seinen Heiligen Geist. Vielleicht bist du gerade mitten in Krankheit, mitten in Sünde, mitten in Tod, mitten in Dingen, wo du dich fragst, warum leide ich und wie komme ich durch? Und dann will dir die Offenbarung die Augen dafür öffnen, selbst wenn es im Hintergrund ist. Der Geist Gottes wirkt jetzt. Es gibt ein letztes. Die Offenbarung macht deutlich, der Heilige Geist steht für Gottes Dasein. Wisst ihr, die Offenbarung und die Heilsgeschichte, die enden so grandios, wie sie nur enden können. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Wörtlich steht hier, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Warum? Weil das wieder eine Anspielung ans AT ist. Eine Anspielung an die Stiftshütte, wo Gott, Ende vom 2. Mosebuch, Kapitel 40, Gott zieht mit seiner Herrlichkeit ein und wohnt inmitten des Volkes. Und die Offenbarung sagt, so endet es. Gott wird unter den Menschen in all seiner Herrlichkeit wohnen. Das Problem ist jetzt, dass man wieder sagen kann, typisch christlicher Glaube. Jenseitsvertröstung, irgendwann. Nee, Leute. Die Offenbarung öffnet uns den Blick dafür, diese Herrlichkeit Gottes ist schon jetzt im Heiligen Geist erlebbar. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, Johannes 1, Vers 14, da lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auch hier wieder, wohnte unter uns, zeltete unter uns. Die Aussage, Jesus ist die vollkommene Stiftshütte. Aber guckt mal, wie betont ist, wir haben die Herrlichkeit von Christus gesehen. Jetzt kann man sagen, schade. Ich lebe nicht zur Zeit Jesus, das ist vorbei. Ich lebe noch nicht im neuen Himmel und der neuen Erde, das kommt erst noch. Und dann kommt die Bibel und macht deutlich, Stephanus, stimmt. Aber weißt du was? Du als Christ, wenn du Jesus nachfolgst, bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und in dir als Tempel des Heiligen Geistes möchte Gott seine Herrlichkeit widerspiegeln. Du kannst das jetzt schon erleben. Und wenn man dann mal Offenbarung, die letzten zwei Kapitel anschaut, wie Gottes Gegenwart beschrieben wird, da gibt es keinen Tempel, weil Gott und das Lamm der Tempel sind. Es gibt keine Sonne und keinen Mond, weil Gott selbst mit seiner Herrlichkeit alles erleuchtet. Es wird gesagt, keiner hat mehr Durst. Warum? Weil wir vom Wasser des Lebens trinken können, ohne irgendwie daran gehindert zu werden. Dann lesen wir dort, das ist das, wonach du und ich wir uns sehnen, nach Licht, nach Wasser, nach Leben und nach Frieden. Das wird eines Tages so sein. Und jetzt kannst du das schon teilweise und ja noch bruchstückhaft, aber du kannst es durch den Heiligen Geist in deinem manchmal so tristen Alltag erleben. Weil Gott durch seinen Geist da ist. Fühlt ihr das? Merkt ihr das, was für grandiose Aussagen die Schrift hier macht? Und dann lass mich hinten dran noch fragen, fühlst du das nicht nur, merkst du das nicht nur, sondern glaubst du das? Dass Gott durch seinen Geist da ist, das verändert alles. Diejenigen, die kleinere Kinder von uns haben, oder sich daran erinnern, wie das früher war. Ihr wisst, was passiert, wenn draußen ein Sturm und ein Gewitter und sonst was tobt. Die Kinder kriegen Angst und sie wachen auf, vielleicht schweißgebadet, und sie sagen, Papa, ich kann nicht mehr und ich weiß nicht, was das ist und wie ist das. Und dann irgendwann kriechen sie bei dir im Bett unter die Bettdecke. Und das Spannende ist, der Sturm geht weiter, das Gewitter geht weiter und dein Kind schläft ein. Warum? Weil es weiß, Papa und Mama sind da. Egal, was in deinem Leben gerade ist, durch den Geist Gottes darfst du wissen, Papa ist da. Gott ist gegenwärtig. Ich bete, dass wir heute Morgen verstehen, was der Geist Gottes tut. Dass wir verstehen, dass uns die Offenbarung die Augen öffnen will, durch den Geist wirkt Gott in dieser Welt. Durch seinen Geist redet Gott zu dir und mir und wir sollen antworten. Durch seinen Geist schützt und bewahrt uns Gott und durch seinen Geist ist Gott gegenwärtig. Ich will uns alle heute Morgen ermutigen, ganz neu und bewusst mit dem Heiligen Geist durchs Leben zu gehen. Ermutigen dazu, dich auf den Geist Gottes zu fokussieren und nicht auf deine Kraft. Ich will dich ermutigen dazu, dir Freiräume, kleine Freiräume zu schaffen, um auf Gottes Geist zu hören. Ich will dich ermutigen dazu, dass du vertraust, der Geist Gottes schützt und bewahrt, auch wenn ich gerade leide. Und ich will dich ermutigen, dass wir die Gegenwart Gottes feiern, weil du und ich ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Ich wünsche dir von Herzen, dass du den Geist Gottes nicht nur hier im Kopf hast, sondern mit deinem ganzen Sein erlebst und dich auf ihn ausrichtest. Ich sage relativ häufig am Ende von einer E-Mail, schreibe ich drunter, Gott mit dir. Und ich will dir heute Morgen das einfach zusprechen. Durch den Geist Gottes. Gott ist mit dir. Amen.